Noch ein Kaffee, bitte.
Maisung Kaffee.
Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisung Kaffee.
Maisung Kaffee.
Maisung Kaffee.
Maisung Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisuncafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Café.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz. Inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Muito bem-vindo a bem-vindo e bem-vindos a nossos convidados aqui do podcast de Mais um Café. Primeiro, queremos falar de um tema que ocorreu aqui na Mesa Redonda Brasil, que temos aqui em Naunhof, na Alemanha. A pergunta é mais ou menos, a sociedade brasileira se cambiou bastante nas últimas décadas, a sociedade foi bem rural, viveu no campo, muitas pessoas moravam no campo, tinha muita relação com a agricultura e hoje em dia tem muitas pessoas que moram nas cidades grandes. Qual significa isso para os movimentos sociais e para as políticas do Brasil? Primeiro fazemos uma ronda de introdução, mas eu vou traduzir a introdução para o alemão agora. Also herzlich willkommen beim Podcast Mais un Café hier bei Radio Dreieckland, normalerweise produziert mit der Agencia Pulsar, aber heute sind wir beim Runden Tisch Brasilien. Wir haben vier Gäste hier sitzen, zwei Gäste aus Brasilien und zwei ÜbersetzerInnen, ein Übersetzer und eine Übersetzerin. Und wir werden uns ein bisschen fragen, so die, ja, die letzten Jahrzehnte so ein bisschen Revue passieren lassen. Brasilien hat sich von einer sehr ruralen Gesellschaft in eine Gesellschaft gewandelt, die sehr urban ist. Also ein großer Anteil der Gesellschaft lebt heute in den Städten. Was bedeutet das für die sozialen Bewegungen und für die Politik? Und beginnen wollen wir gerne die Runde mit einer Einführungsrunde und ich würde gerne hier auf meiner Seite anfangen. Começamos com uma ronda de introdução, talvez você pode explicar para os ouvintes quem é você e como você chegou aqui na Mesa Redonda do Brasil.
Sou Samuel Costa, sou militante do MST no Brasil e viemos fazer uma atividade aqui sobre os 30 anos do movimento com os nossos amigos, aliados do movimento, que tem solidariedade internacional e chegamos aqui através da atividade do Cobra, né?
Mein Name ist Samuel Costa, ich bin Aktivist beim MST und ich bin hier eingeladen worden zum Anlass der 30-Jahr-Feier des MST, der Landlosenbewegung in Brasilien, von unserer internationalen Freundesgemeinschaft in Deutschland und nehme deswegen auch teil hier beim Runden Tisch Brasilien.
Eu sou Sônia Fleury, sou professora de Política Pública na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração Pública e de Empresas, e tenho uma carreira acadêmica e também uma militância no campo da luta pela democratização no Brasil e expansão dos direitos sociais em geral e particularmente na área de saúde, onde eu tive uma atividade muito grande na construção do Sistema Único de Saúde do Brasil. Eu cheguei aqui através do contato com a Fundação Heinrich Boll.
Ich bin Sonja Fleury. Ich bin Professorin für Politikwissenschaften bei einer Stiftung, Getúlio Vargas. Und einerseits habe ich eine akademische Laufbahn, andererseits habe ich aber auch aktiv in sozialen Bewegungen mitgearbeitet zur Demokratisierung und der Ausweitung sozialer Rechte in Brasilien und habe vor allem in Bezug auf die Einrichtung des zentralen Gesundheitssystems eine wichtige Rolle gespielt.
Und ich würde natürlich auch gerne euch beide bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Ihr seid ja auch Teil des Runden Tisches und natürlich ein wichtiger Teil dieses Programms, sonst könnten nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen. Gostaria também que os intérpretes se apresentem curtinho, porque jogam um papel importante no esse programa também.
Ich bin Matthias Fernsebner, ich bin Brasilien-Referent bei Brot für die Welt. Wir unterstützen ungefähr 50 Partnerorganisationen im ländlichen und im städtischen Bereich. Und ich habe auch schon in Brasilien, in Maranhão und in Pará gelebt und auch gearbeitet.
Ich bin Annette Rönsch. Ich arbeite bei Miserior. Das ist ein katholisches Hilfswerk. Und wir unterstützen in Brasilien derzeit ca. 230 Projekte, auch städtische und ländliche. Und ich habe selber auch schon in Brasilien eine Weile studiert und auch schon im sozialen Bereich gearbeitet.
Também se pode apresentar para os ouvintes que só entendem português?
Bom, meu nome é Matias Fernsebner, eu trabalho como oficial de projetos na agência da evangélica Pau para o Mundo. Estamos trabalhando também com mais ou menos 50 parceiros no Brasil, na área do desenvolvimento rural sustentável, na área do desenvolvimento urbano, direitos humanos também. Temos, muitos anos de experiência e eu mesmo já tenho também vivido no Brasil, no Maranhão e no Pará. E, bom, é um prazer que estamos apoiando também a Cobra e a Mesa Redonda aqui nesse ano.
Meu nome é Annette Ronch, eu trabalho na Miserior, que é uma agência católica de desenvolvimento de cooperação internacional, e nós temos em total no momento uns 230 projetos no Brasil que apoiamos, tanto na área rural como na área urbana. E eu mesma sou encarregada de projetos no Departamento da América Latina e já estudei por um semestre no Brasil e passei um tempo também com trabalho social lá. Sim, e nós também apoiamos a Cobra e por isso estamos felizes de estar aqui presente.
Zur Einführung würde ich gern Sonja Fleury bitten, dass sie die gesellschaftlichen Transformationsprozesse, diese Urbanisierung vielleicht ein bisschen in Zahlen fasst oder so die letzten paar Dekaden beschreibt, damit wir so eine Grundlage haben für Leute, die mit der Entwicklung jetzt nicht so vertraut sind. Primeiro, para começar, gostaria que você dá uma introdução um pouquinho das transformações que viveu o Brasil nas últimas décadas nesse processo de urbanização, para que as pessoas que não estão familiar com esse processo tenham uma ideia de base para o que estamos falando aqui. Talvez colocar alguns números de população que mora na cidade.
Bom, o Brasil hoje é um dos países mais urbanizados do mundo, né? Grande parte da população vive não só em áreas urbanas, mas é um país metropolitano, ou seja, nas nove metrópoles, regiões metropolitanas, e todos os municípios do entorno dessas regiões metropolitanas. Esse movimento de mudança do campo para a cidade não é tão recente, ele é já desde dos anos 60, do processo de industrialização, e vai se intensificando, embora você ainda tenha um papel importante da agricultura familiar na produção de alimentos para a população, que a população mais consome. Mas essa aparente separação entre campo e cidade, essa desconexão não é real, porque foi exatamente o abandono do campo, o abandono do interior do Brasil por ausência de políticas públicas e a falta de uma reforma agrária que fez com que houvesse uma concentração muito grande de terras e uma expulsão natural dos trabalhadores em busca dos polos de desenvolvimento, especialmente aqueles onde havia maior industrialização. Isso gerou os problemas atuais das grandes metrópoles e os problemas que persistem no campo até hoje.
Brasilien ist eines der urbanisiertesten Länder der Welt Und diese Urbanisierung drückt sich vor allem aus in den neuen großen Metropolregionen in Brasilien, wo sehr, sehr viele Menschen leben, in den Metropolregionen selbst und auch in den umliegenden Munizipien. Dieser Veränderungsprozess von einer Landflucht, der ist kein Prozess, der erst vor kurzem eingesetzt hat, sondern im Prinzip schon in den 60er Jahren begonnen hat mit der Industrialisierung und setzt sich bis heute fort, obwohl die familiäre Landwirtschaft nach wie vor in der Versorgung der Bevölkerung in Brasilien eine wichtige Rolle hat. Der Riss der Verbindung zwischen Stadt und Land und dieses Verlassen des Landes ist vor allem deswegen zustande gekommen, weil auf dem Land keine guten politischen Maßnahmen, keine öffentliche Infrastruktur und so weiter vorhanden war. Es gab auch keine Agrarreform und daher sind viele Leute abgewandert dorthin, wo es Industrie gab und wo man sich Arbeitsplätze versprach. Und das hat die Probleme verursacht, die Brasilien heute in den urbanen Regionen hat.
Diese Entwicklung legt ja so ein bisschen nahe, dass eine Bewegung wie jetzt die Landlosenbewegung da auch einige Probleme damit hat, sich damit zu arrangieren. Also wenn schon im Namen der Bewegung im Endeffekt steht, dass Leute, die kein Land haben, aber gerne Land bewirtschaften würden, wenn die nicht mehr auch auf dem Land sind, sondern vielleicht schon in der Stadt aufgewachsen. Wie groß ist denn da noch der Wille oder überhaupt dieses Verlangen danach, Landwirtschaft zu betreiben, beziehungsweise dieses Land zu haben? Ist diese, wenn man es polemisch sagen will, ist diese Frage nach Land und Landwirtschaft, kleinbäuerliche Landwirtschaft, vielleicht schon eine Frage von gestern und wir müssten uns eigentlich mit anderen Fragen heute beschäftigen. Para fazer a pergunta um pouquinho polêmica, né? Tínhamos aqui a explicação que muitas pessoas já mudaram para a cidade, agora muitos jovens também nasceram na cidade, muitas que fizeram as protestas em 2013 são jovens que não têm muita relação com o campo. Eu tenho uma imaginação que muitas deles nem têm o desejo de voltar para o campo e fazer agricultura. Para um movimento que se chama Movimento Sem Terra, que chega de uma história onde pessoas não tinham terra para cultivar, isso significa para o quê para o movimento de você? Que não tem pessoas já que querem trabalhar no campo, talvez o MST ou essa demanda para reformar a área é uma coisa da história e não é uma pergunta atual da política?
O MST é uma resposta atual na política brasileira ainda, em consequência do que a Sônia já dizia sobre o desenvolvimento da agricultura no país, principalmente com a Revolução Verde. Então, nesse percurso de 60 à década de 80, que culminou também com o golpe da ditadura, houve uma brusca transformação, inversão da população brasileira entre o campo e a cidade. Então, nós temos dados que havia cerca de 60% das pessoas do Brasil no campo, né, moravam no campo, e em menos de duas décadas isso se inverteu a um grau de 80% da população na cidade. Então, o MST foi uma necessidade na década de 80, né, como opção de trabalho e de vida, de dignidade. Então, o movimento se consolidou nesse percurso e agora completamos 30 anos. Como é que a gente ainda existe na sociedade brasileira? Só existimos porque tem uma demanda real da sociedade em geral e um respaldo sobre o Movimento Sem Terra. Nós temos 90 mil famílias acampadas.
Ja, also die Landlosenbewegung, das ist auch, wie auch die Sonja schon gesagt hat, auch eine politische Antwort gewesen auf die Regierungspolitik, also auch schon seit den 60er und 70er Jahren. Vor allem die Grüne Revolution hat eben dazu geführt, dass eine breite Masse dann auch das Land verlassen hat. In den 70er Jahren erinnere ich nochmal zurück, dass ungefähr 70% der Menschen auf dem Land gelebt haben.
70% haben auf dem Land gelebt, dieser Trend hat sich umgekehrt. Mittlerweile gibt es 80% der Menschen leben in urbanen Kontexten in Brasilien, so wie ich das verstanden habe. Und er hat nochmal betont, dass MST wichtig ist, auch heute noch wichtig ist, weil die Gesellschaft dahinter steht. Es gibt 90.000 Familien oder Personen, die gerade in Acampamentos leben. Vielleicht das ist ein gutes Stichwort, diese Acampamentos. Das kennt vielleicht auch nicht jeder in Deutschland. Was bedeutet denn das, wenn du jetzt sagst, 90.000 Familien leben in Acampamentos? In was für Konditionen leben die? Was sind deren Bedingungen? Was sind deren Situationen? Talvez muitas pessoas aqui não conhecem que significa estar em campamento. Qual é a situação deles? Quais são as demandas que eles têm? Como é a situação nos campamentos mesmo?
Então, só para esclarecer, a Constituição brasileira diz que a função social da terra no país é de produzir alimentos. Então, é legítima as ocupações do sem terra sobre as grandes extensões de terras improdutivas no país, que temos bastante, por sinal. Então, a gente organiza as famílias e ocupamos as fazendas que não produzem. Para fazer, existir a função social da terra, que é de produzir. Então, elas ficam organizadas em barracas de palha ou de lona, de madeira, de forma em geral, nas fazendas sobre um processo judicial, correndo o risco de serem despejadas a voltarem à beira da estrada ou às periferias urbanas. E esse processo hoje já foi mais rápido, mas hoje dura em torno de 10 anos para se desapropriar alguma fazenda no Brasil. Então, há uma morosidade, uma burocratização da reforma agrária, que a gente fala, intencional.
Also die brasilianische Verfassung sieht ja vor, dass alles Land in Brasilien genutzt werden soll, produktiv genutzt werden soll, für den Anbau von Nahrungsmitteln, um die Menschen und die Gesellschaft zu versorgen. Es ist aber tatsächlich das Problem, dass es große unproduktive Ländereien gibt und dass das Agrarbusiness eben heute im Besitz der meisten Ländereien sind und Baumwolle, Holz und Monokulturen, die für den Export genutzt werden, sich über die Jahre hinweg ausgedehnt haben.
Er hat nochmal betont, dass es eben in der Verfassung auch der Zweck des Landes sozusagen die Nahrungsmittelproduktion ist und die Bürokratie, das eben jetzt verhindert oder fast sehr erschwert, dass diese Landreform umgesetzt wird. Man muss für 10 Jahre irgendwie dort sein, um dann auch den Landtitel zu bekommen. Es wurde bei der Konferenz jetzt schon sowas gefragt wie, oder so eine Aussage getätigt wie, wenn ich hier in Deutschland bin, dann höre ich in der Woche 10 Mal vom MST und wenn ich in Brasilien bin, dann sind die Diskussionen ganz andere. Vielleicht kann Frau Fleury da nochmal darauf eingehen, wie sie das empfindet, ob es hier so ein Übergewicht gibt bei diesem runden Tisch Brasilien zu Themen, die eigentlich, oder ja, die Relation so ein bisschen, werden hier Themen diskutiert, die eigentlich nicht die Relevanz haben in Brasilien, oder gibt es dort, oder spiegelt das schon ungefähr wider? Tivemos aqui comentário na uma das plenárias que basicamente falou aqui na Alemanha estou vendo 8 vezes por semana das lutas do MST, mas no Brasil, apesar de que tem 90 mil pessoas em campamentos, isso é uma marginalidade ainda, ou a mídia não está falando disso, a discussão é outra, as discussões são de como são as protestas urbanas e sim. Para dar uma impressão de você, que participa também em muitas conferências no Brasil, aqui os temas que encontrou aqui nessa mesa redonda, mais ou menos é um espelho da discussão que acontece no Brasil também, ou tem um pouco de desequilíbrio aqui que as organizações estão trabalhando mais com indígenas, com movimentos sem terra, com quilombolas, com comunidades rurais ou marginalizados, rurais marginalizados, ou é mais ou menos... Tem uma outra discussão aqui, ou é um espelho da discussão que tem no Brasil?
Eu creio que aqui há um olhar muito detido, né, de apoio aos grupos marginalizados no Brasil, tanto nas florestas, né, indígenas, quanto sem terra, e que eu acho que é importante que continue esse olhar e esse apoio, porque há uma violência enorme contra esses grupos e um avanço, né, de interesses ou preservação de interesses capitalistas e até destrutivos da natureza. Então, acho que esse olhar é importante. Talvez seja importante também olhar o que está acontecendo nas periferias da cidade com a mesma atenção, porque, embora a questão ambiental ela apareça muito fortemente quando se fala de desmatamento, mas a poluição nas cidades, nos rios, nos lançamentos de dejetos, né, por falta de saneamento básico nas comunidades de periferia, afeta o ambiente também igualmente. Então, é importante que se veja isso e veja que há uma violência enorme, né, com relação a populações indígenas e sem terra que pleiteiam o direito constitucional a reservas ou ao uso social da terra. Mas o número de jovens mortos nas periferias urbanas, jovens negros mortos, é assustador. Nós estamos hoje com o país sendo o sétimo país, né, em taxas de homicídio no mundo. E nós, aparentemente, não estamos em guerra, estamos pacificando as favelas. Então, essa atitude de violência, ela se dá no campo e se dá na cidade. Né? Com a concentração nas cidades, essa violência tem efeitos numéricos em termos de morte de jovens enorme.
Was hier vertreten wird, ist sozusagen eine Sicht, die sich vor allem konzentriert auf die Unterstützung marginalisierter Gruppen, wie zum Beispiel indigener Bevölkerung oder Landloser. Diese Sicht ist wichtig, es ist durchaus auch wichtig, dass diese Gruppen weiter unterstützt werden, weil sie sehr stark von Gewalt bedroht sind durch Interessen des Großkapitals und auch destruktive Interessen an natürlichen Ressourcen bedroht sind. Gleichzeitig sollte man aber auch darauf schauen, was in städtischen Randgebieten passiert, weil einerseits die Umweltfrage zwar vor allem mit ländlichen Gebieten, zum Beispiel mit Regenwald assoziiert wird. Gleichzeitig gibt es aber auch große Umweltprobleme in der Stadt, zum Beispiel verursacht durch Müll, mangelnde Müllabfuhr, Wasserverschmutzung, daraus resultierend Gesundheitsprobleme. Es gibt auch natürlich ein ganz großes soziales Problem in der Stadt. Vor allem werden in den letzten Jahren sehr viele Jugendliche getötet, umgebracht. In der Zwischenzeit ist Brasilien das Land, das siebte Land auf der Liste der Länder mit den meisten Morden weltweit. Und das, obwohl es sich um ein Land handelt, das im Frieden lebt und wo kein Krieg herrscht. Und durch diese Ansammlungen von Jugendlichen und auch allgemein von Leuten, die vom Land kommen, in städtischen Randgebieten, durch diese Konzentration von Menschen und Menschen mit schwachem sozialen Hintergrund entstehen diese Art von Probleme. Deswegen ist es wichtig, sozusagen einerseits die Gewalt gegen Indigene und andere marginalisierte Bevölkerungsgruppen im Auge zu behalten, andererseits aber auch städtische Fragen zu thematisieren.
Mit der Fußball-WM und der Diskussion um die Errichtung der Stadien, den Protesten auch, ist ja der Fokus, hat sich ein bisschen in die Richtung gewandelt. Es gab mehr Berichterstattung über urbane Proteste, weil dort eben natürlich dann auch die Weltöffentlichkeit ihr Auge drauf geworfen hat. Mit den Olympischen Spielen 2016 in Rio wird das wieder einen Fokus eher auf eine urbane Problemstellung haben. Ist das eine Entwicklung, die sich, also die langfristig auch passieren wird und wo jetzt Leute auch langfristige Projekte fahren, oder müssen wir eigentlich befürchten, dass das jetzt eben eventmäßig passiert ist und sich das wieder zurückziehen wird, und vielleicht auch eine Einschätzung, wie denn die Berichterstattung gelaufen ist, ob die Problemfelder erkannt wurden in der Berichterstattung oder in den Projekten, die sich auch widerspiegeln in den Städten. Corner Copo do Mundo, ese enfoque se trouxe também um pouco da comunidade internacional as cidades, né? Especialmente as cidades que construíram estádios onde tive onde como é, removeram parte da sociedade, né, para construir vias, para construir diferentes projetos de infraestrutura. Então já mudou um pouquinho o foco do da comunidade internacional. Com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro vai se mudar um pouquinho mais nessa direção. Mas você acha que a discussão que se reforçou agora nos últimos anos, esse é um processo que vai continuar? Os projetos que se fizeram nesse tempo tem uma proposta que vai mais allá desses mega eventos, ou isso é só uma iniciativa temporal? E a outra pergunta aí dentro é mais ou menos se a discussão também agarrou todos os pontos importantes desse complexo urbano, ou esqueceu algumas coisas importantes? Se você pode dar uma impressão dessa pergunta.
Os protestos chamaram atenção para duas questões. As condições de vida nas grandes metrópoles, né? Mas também, fundamentalmente, para o autoritarismo do processo decisório governamental. A alocação de recursos das políticas públicas, né, não tendo em conta a população e suas prioridades para melhorar a condição de vida, né, e tendo em conta interesses políticos e empresariais conjugados. Então, um processo decisório fechado, autoritário, em que se tomam decisões em função desses interesses e não da população. Então, qualidade de vida nas cidades que têm precárias como educação, saúde, transporte, né? Processo decisório autoritário e violência policial. Como que o Estado age quando as pessoas contestam as formas com que a forma de governar, a maneira que governar está sendo feita, né? Que eram inicialmente pacíficas e foram se tornando progressivamente violentas, muito em decorrência da ação policial. Então, eu penso que isso expressa situações urbanas e rurais. É a mesma situação. Quer dizer, o governo toma decisões em relação ao modelo de desenvolvimento agrícola e tudo mais, sem levar em conta, né, interesses de parte da população que está acampada, assentada, o pequeno proprietário, e tomando interesses que têm a ver com sua política, por exemplo, de gerar excedentes na exportação, pagar dívida, o que seja, e interesses dos empresários vinculados a esses setores. E quando alguém se manifesta contra, como Sem Terra, aí é a polícia usada de forma bárbara para reprimir as classes populares. Não é diferente, não há que se escolher entre se o problema está no campo ou na cidade. O problema está na forma com que não estão sendo atendidas as prioridades da população, na forma autoritária de governar, não cumprindo os ditames democráticos que estão constitucionalizados, né? E no uso sistemático da repressão policial, né? Inclusive com mortes assim, sem parar, é um país que a polícia mais mata no mundo, né? Mais do que nos Estados Unidos. Então, essas questões todas são as mesmas questões. O que talvez esteja faltando seja a presença de partido político ou de organizações que costurem essas diferenças, né? E que, no fim, são as mesmas coisas. Antes, ou um partido, ou a igreja fazia isso, que era o Partido dos Pobres, a Igreja Católica, depois o PT, e hoje talvez esteja faltando a costura, né, que dê organicidade para que um menino da favela que está sendo violentamente coagido pela polícia entenda que o Sem Terra que está lá acampado está sofrendo a mesma coisa. E são todas as mesmas questões.
Die Proteste, die stattgefunden haben, haben im Prinzip auf drei Fragen vor allem die Aufmerksamkeit gezogen. Einerseits auf die Lebensbedingungen in Metropolregionen auf die Lebensqualität in diesen Metropolregionen, die natürlich ja sehr mangelhaft ist, vor allem in den Randgebieten. Andererseits auf den Autoritarismus, mit dem politische Entscheidungen in Brasilien nach wie vor getroffen werden, in einem sehr geschlossenen und wenig partizipativen System, wo das Geld nicht nach Notwendigkeit vergeben wird, sondern vor allem nach Wirtschaftsinteressen. Und als dritter Punkt ist die Polizeigewalt zu nennen oder wie reagiert der Staat auf die Herausforderungen durch die Bevölkerung, durch die Proteste, die am Anfang zwar friedlich waren, später aber dann auch mit Gewalt sozusagen niedergeschlagen wurden. Und dieses Verhalten des Staates oder insgesamt nicht nur jetzt sozusagen die Unterdrückung, sondern auch der politische Autoritarismus spiegelt sowohl die Situation in der Stadt als auch auf dem Land wider, wie zum Beispiel ein kleiner Landbesitzer genauso wenig Rechte hat wie jemand, der in der Stadt in einem Randgebiet wohnt. Und man sieht auch, wenn sich jemand wehrt, egal in welchem Kontext, ob jetzt im städtischen Kontext oder im ländlichen Kontext, gegen Entscheidungen, die vom Staat oder von staatlichen Organen oder Ausführungsorganen des Staates getroffen werden, wird der barbarisch niedergeschlagen. Die Forderungen, die Bevölkerung stellt, werden nicht bedient. Und es gibt einen systematischen Gebrauch von politischer Repression. Deswegen ist Brasilien in der Zwischenzeit, beziehungsweise die brasilianische Polizei ist in der Zwischenzeit diejenige, die weltweit am meisten mordet. Was man feststellen kann, ist, dass heutzutage eine Instanz fehlt, die vermittelt zwischen den Gruppen in Stadt und Land, vielleicht eine politische Partei oder auch Organisationen, die diesen Riss wieder nähen, damit auch von der Bevölkerung erkannt wird, dass diese Probleme in Stadt und Land gleich sind. Früher hatte die Kirche eine solche Rolle inne, später bis zu einem gewissen Maße hat das die Regierungspartei PT, bevor sie an der Regierung war, übernommen, sodass zum Beispiel ein Junge aus der Stadt, der von Polizeigewalt betroffen ist, erkennt, dass seine Situation eine ähnliche ist wie die eines Landlosen, der ebenfalls von staatlicher Gewalt betroffen ist.
Queria acrescentar a última questão que você me perguntou, que era se essas questões podem continuar, né? Se elas poderiam aparecer de novo, emergir esse tipo de protesto. Eu acho que sim, porque, de certa forma, os protestos refletem essa situação de autoritarismo e os avanços na democratização, porque essa população cada vez mais tem consciência de que tem direitos e que os direitos na lei não tem que ser direitos que possam ser exigidos na prática. Então, há uma conscientização e há uma forte estrutura participativa e de mobilização através de conselhos, conferências, que é uma originalidade da democracia brasileira, que faz com que as pessoas se sintam conscientizadas, mobilizadas o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, frustradas com os resultados da política, porque, no fim, as decisões não passam por esses canais participativos. Então, essa incoerência entre avanços democráticos muito significativos na institucionalidade brasileira, mobilização constante da população, consciência maior de direitos e a denegação desses direitos na prática e as prioridades políticas tomadas de forma bastante autoritária e também com uso de repressão, isso pode explodir a qualquer momento novamente.
Ich wollte noch antworten auf die Frage, ob diese Themen oder auch diese städtischen Proteste hinterher weitergehen könnten. Ich denke ja, weil diese Proteste eben genau diese Situation eines politischen Autoritarismus und dieser politischen Gewalt, die ausgeübt wird vom Staat, widerspiegeln und andererseits aber auch widerspiegeln, dass es in der Zwischenzeit ein hohes Maß an Bewusstseinsbildung gibt. Und dass die Leute gelernt haben in den letzten Jahren, dass sie soziale Rechte haben und dass sie diese Rechte einfordern können. Es haben sich in Brasilien verschiedene Formen politischer Partizipation für die Bürger rausgebildet, in Beiräten, in Konferenzen, die ein sehr hohes Niveau an demokratischer Entwicklung widerspiegeln und auch ein einzigartiges Niveau, weshalb die Leute einerseits leichter mobilisiert werden und auch teilnehmen, andererseits aber enttäuscht sind mit den Ergebnissen, weil diese Instanzen, die geschaffen wurden, nicht die sind, die im Endeffekt eine Entscheidungsmacht haben. Entscheidungen werden dann doch wieder jenseits dieser demokratischen, partizipativen Institutionen getroffen, was bedeutet, dass den Leuten im Endeffekt die Partizipation doch wieder verweigert wird in der Praxis und mit Unterdrückung reagiert wird. Und diese Mischung kann jederzeit wieder explodieren.
Die Proteste 2013 wurden jetzt schon mehrfach angesprochen. Mich würde interessieren, ob es praktische Beispiele dafür gibt, wie sich diese Fragen, die dort, also diese Probleme, die dort angesprochen wurden, ob es dort Verbindungen gab, jetzt auch zwischen MST, wo sich eben, wie hat sich das MST verhalten während dieser Proteste? Gab es dort Treffen zwischen jetzt eben den Protesten protestierenden Innenstädten mit Leuten vom MST, mit den Acampamentos? Wird diese Parallelen, die jetzt angesprochen wurden von Sonja, auch erkannt? Eu gostaria saber se você tem como exemplos da prática quando se levantou esse gigante, como falava, né? Ou quando se tiveram as protestas em 2013. Qual papel jogou o MST? Eles viram essa paralelidade, essas similitudes das problemáticas? Tiveram, porque vocês têm uma experiência grande de organização, de como levar um assunto para adiante, como se defender. Vocês tinham aí encontros, encontros com os movimentos urbanos?
Sim, nós havíamos feito várias leituras durante as manifestações, saímos às ruas. Em algumas capitais houve um movimento contra as bandeiras vermelhas, né? Como em São Paulo, com mais força. Em Minas Gerais, meu estado, nós havíamos participado mais ativamente com os movimentos urbanos, então fomos bem recebidos nas manifestações, inclusive aplaudidos como uma referência de luta. Mas a leitura que os movimentos sociais organizados fizeram desse espaço de junho foi um público em disputa, assim, né? E com a mídia brasileira conservadora tentando deturpar as pautas que estavam na rua. Historicamente foram pautas de bandeiras da esquerda, né? De avanço da saúde pública, da educação pública de qualidade, direito ao transporte público, né? E segurança pública eram as quatro principais pautas.
Ja, der MST war ganz bewusst auch ganz nah dran an den Protestbewegungen in den Städten, auch wenn wir eine ländliche Bewegung darstellen. Wir haben die Bewegung auch analysiert und natürlich in unserem gemeinsamen Umfeld darüber gesprochen und haben uns dann vor allem auch in São Paulo oder in Minas Gerais beteiligt. Und gerade dann im Juni letzten Jahres, als es vor allem gerade von rechten Kräften starken Druck auf die Bewegung der Roten Fahne, also auf die PT und die linken Kräfte der Protestbewegung gegeben hat, ganz klar positioniert und somit auch die Protestbewegung in der Stadt für verteidigt. Und zwar besonders auch in den gemeinsamen Rechten, die für uns ja besonders das Recht, also die bürgerlichen Rechte sind, Recht auf bessere Transportmittel, bessere Gesundheitssituation und bessere Bildungsmöglichkeiten in Brasilien.
Então, na verdade, nenhum analista político brasileiro esperava manifestações tão intensas num curto espaço de tempo. E nós também não. O Movimento Sem Terra fez a análise de mais 70 organizações sociais de que as pautas que estavam na rua, elas iam se esvair por ser um processo espontâneo, sem muita objetividade. E então começamos a construir a pauta da reforma por uma reforma política na Constituição brasileira.
Wir haben dann es gab tatsächlich Analysten in der brasilianischen Gesellschaft, die Gewalt der Protestbewegung in einer so kurzen Zeit in keinster Weise erwartet haben. Und wir erstmal auch nicht. Und wir haben dann auch gemeinsam mit anderen Kräften der Sozialbewegung, das waren ungefähr 60 bis 70, auch gemeinsam analysiert, wo ist denn eigentlich jetzt das politische Oberziel der Bewegung? Was könnte es sein? Und wir haben uns dann auch entschlossen, den Punkt eines gesellschaftlichen Plebiszits für politische Reformen in Brasilien anzugehen.
E dessa forma nós fizemos, na intenção de dialogar com todo o povo brasileiro sobre a estrutura política do país, que não possibilita atualmente nem mudança na educação, né? O que houve foi a sinalização de parte dos royalties do pré-sal, petróleo encontrado no mar brasileiro, para a educação e parte para a saúde. Mas isso não se efetiva que vá chegar nas infraestruturas de saúde do país, porque a nossa estrutura ela é corrupta, né? Então, a gente fez a seguinte análise de que só com uma mudança estrutural no sistema político seria possível implementar reformas de interesse do povo brasileiro. Com relação às manifestações, realmente elas se esvaíram, e depois somente no Rio de Janeiro, que deu seguimento, a sociedade apoiou a luta dos professores com manifestações mais intensas. No ano seguinte da Copa, realmente, foram esvaziadas as manifestações.
Die politischen Strukturen Brasilien, die hat sozusagen auch geschrien nach Veränderungen, denn auch wenn Brasilien in diesem Jahrzehnt des aufsteigenden Wachstums, des Wirtschaftswachstums, gerade auch durch das vor der brasilianischen Küste gefundene Erdöl, eigentlich sich nicht um die sozialen Belange gekümmert hat, dann war für uns und die Sozialbewegung klar, wir müssen strukturelle Veränderungen erreichen und wollen, dass die Gewinne, die wirtschaftlichen Gewinne und der Wachstum gerade im Bereich der Bildung und in den Gesundheitsmaßnahmen so umgesetzt wird, dass tatsächlich strukturelle Veränderungen, besonders im Gesundheitsbereich, erreicht werden müssen. Und das war gar nicht so einfach, vor allem vor der Fußballweltmeisterschaft, vor 2014. Da gab es allerdings auch solidarische Mobilisierungen, zum Beispiel der Lehrerinnen-Gewerkschaft in Rio de Janeiro, die sich den Protesten angeschlossen haben. Aber nach der Fußball-WM war das dann wiederum schwieriger.
Para finalizar, houve uma forte militarização durante a Copa também, que o governo já havia avisado que seria intensa, fez reunião com vários movimentos sociais, queria que a gente ajudasse no diálogo com os atingidos pela Copa. E a posição política do MST foi de que nós estaríamos na rua com o povo, com a pauta do povo na rua. Se a classe trabalhadora estivesse na rua, nós estaríamos na rua.
Und letztendlich, als der militarisierte, also der Druck dann während der Weltmeisterschaft auch immer größer wurde und wir nicht absehen konnten, wohin die Regierung und wie das Verhalten sich entwickeln würde, hat die Regierung uns auch zu gemeinsamen Gesprächen zusammengerufen. Und wir hatten aber seitens des MST die ganz klare Position, dass wenn die Menschen auf die Straße gehen, dann werden wir gemeinsam mit ihnen von den Landarbeitern bis zu der Lehrergewerkschaft an ihrer Seite stehen und auf der Straße mit ihnen kämpfen.
Eu queria só acrescentar que a discussão da sociedade civil sobre a reforma política não se restringe só a uma reforma da disputa eleitoral e dos partidos políticos. Isso inclui também, mas do ponto de vista da sociedade civil, o controle sobre a mídia é uma pauta fundamental da reforma política, na medida em que a mídia exerce um poder de fato, às vezes maior do que o legislativo, do que o executivo, em várias partes. E nas manifestações ficou claro, né, como muitas vezes, quando a sociedade foi para as ruas, a mídia primeiro tentando não mostrar, depois tentando mostrar o que ela queria, ou seja, tentando colocar como se fossem manifestações contra a presidente e não contra o sistema em geral. Então, fazendo... E isso só mudou, né, quando os jovens, através de uma mídia alternativa, chamada Mídia Ninja, passaram a criar um canal alternativo de transmissão através dos aparelhos de celular, né, 24 horas por dia. Então, várias farsas criadas, como mostrar que um ativista tinha jogado uma bomba, foram desvendadas porque os jovens filmaram e mostraram que esse suposto ativista era um policial que tinha feito. Então, muitas das coisas que tanto a polícia quanto a imprensa oficial mostravam começaram a ser denunciadas como farsas, e as pessoas passaram a assistir o Mídia Ninja, que era uma transmissão ao vivo com os celulares que os meninos fizeram. Então, a importância que tem hoje o controle da informação no Brasil, que, diferente de outras sociedades, por exemplo, até da Argentina, ali do lado, não tem nenhum jornal como Página 12, onde tem um pensamento alternativo ao mainstream na área de comunicação. Nós não temos isso no país.
Die Diskussionen der Zivilgesellschaft in Brasilien über gehen sozusagen nicht nur über den politischen Teil einer, also keine reine Reform des politischen Systems, sondern drehen sich im hohen Maß auch darum, wer die Kontrolle über die Medien hat und eine Demokratisierung sozusagen der Medienlandschaft, weil die Medienlandschaft in Brasilien heutzutage teilweise sogar eine mehr Macht ausüben kann als zum Beispiel die Legislative oder die Exekutive. Als die Menschen in den Straßen protestiert haben, wollten die Medien zunächst das überhaupt nicht zeigen. Und später, als sie sich gezwungen sahen, es zu zeigen, haben sie gezeigt, was sie wollten. Zum Beispiel wurde gesagt, dass sich die Proteste gegen die Präsidentin richten. Und es war nicht davon die Rede, dass es auch um die soziale Situation generell und die politische Situation generell geht. Das wurde dann erst aufgedeckt, als junge Menschen angefangen haben, die sogenannten Ninja-Medien, mit den sogenannten Ninja-Medien zu arbeiten, indem sie dann sozusagen einen alternativen Kommunikationskanal aufgemacht haben, auf dem man über Handyvideos 24 Stunden am Tag sich über die aktuelle Situation informieren konnte und wo auch viele inszenierte Farsen durch die Polizei und durch andere Organe inszenierte Farsen aufgedeckt wurden, wo zum Beispiel gesagt wurde, dass Aktivisten mit Bomben geworfen haben, und das wurde dann mit einem Handy gefilmt, und dann konnte man darauf deutlich sehen, dass das kein Aktivist war, sondern eben jemand von der Polizei. So gab es dann viele, viele Fälle, die denunziert wurden, wo staatliche oder sonstige Organe eingegriffen haben und wo man das der Zivilgesellschaft anlasten wollte. So kam es, dass viele, viele Menschen angefangen haben, diese Media Ninja zu schauen, die ständig auf Sendung war und die dann eine große Bedeutung gespielt hat, hatte im Rahmen dieser Proteste. Und da sieht man eben, welche große Bedeutung die Kontrolle über die Medien in Brasilien hat, weil es einfach nicht so wie in anderen Ländern eine alternative Medien in großer Verbreitung gibt.
Und da interessiert mich jetzt dann tatsächlich auch, wir machen ja diesen Podcast als freies Radio mit der Agencia Pulsar, was die Nachrichtenagentur vom Weltverband Freier Radios ist, also von AMAC Brasil. In Argentinien zum Beispiel gibt es eine Initiative für ein neues Mediengesetz, das ist auch durchgegangen und dort ist es eine ähnliche Situation mit einer Medienkonzentration. Dort ist es der Konzern Clarín, der sehr großes Machtmonopol auf sich vereint. Und dort hat die politische Klasse unter den Kirchners versucht weiterhin dieses Monopol anzugehen. Was unterbindet denn in Brasilien, dass so eine Medienreform, wie zum Beispiel in Argentinien gemacht wird, auch konfrontativ durchgesetzt wird? Ist es einfach die Verfassung, die politische Verfasstheit des Landes, die das überhaupt nicht ermöglicht? Oder was ist da Ihre Einschätzung? Nesse ponto, isso é algo muito importante para nós, porque esse programa está emitido numa rádio livre aqui em Freiburg. Nós temos uma história de luta por direito da comunicação muito por 30 anos lá. Estamos fazendo isso em cooperação com a AMARC Brasil, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Então, um país vizinho, a Argentina, eles fizeram uma reforma de mídia. Eles dividiram o espectro para mídia comercial, mídia estatal e mídia comunitária. Eles enfrentaram o monopólio de Clarín, que talvez se pode comparar com o monopólio da empresa Globo no Brasil. Porque na Argentina eles fizeram esse passo para enfrentar a mídia grande e no Brasil não fazem. Isso por causa da constituição política que não permite que o governo lance essa proposta ou tem medo. O que aconteceu? Como as argentinas podem fazer para os brasileiros, não?
E não foi só na Argentina, né? A Venezuela também enfrentou Equador, ou seja, tem os governos mais populares, eles têm enfrentado as elites que estão, que dominam o controle da informação e como um poder muito forte, né? E que não foi o caso do Brasil. O Brasil, ao contrário, nós temos tido enormes dificuldades de manutenção de rádios comunitárias. A primeira UPP foi inaugurada, que é a polícia pacificadora, assim chamada, numa favela de Santa Marta, no Rio. E a primeira coisa que fizeram foi fechar a rádio comunitária, que era uma rádio extremamente livre, onde cada um pagava tantos reais para ter o seu programa. Ou seja, ia lá uma pessoa declamar poesia, outro fazia... Ou seja, não era uma rádio de esquerda ou o que seja, mas uma rádio que servia muito a comunidade, inclusive até o próprio sistema de saúde que tratava daquela população, usava a rádio para difundir informações e tal. E condenaram, a justiça condenou o Fiel, que era, estava à cabeça da rádio, na frente da rádio, a... durante um ano pagar uma cesta básica para um hospital psiquiátrico. Ele não tem recurso para isso, então nós reunimos um grupo de amigos e pagamos a condenação dele, mas não puderam abrir a rádio. E isso agora se faz através da justiça, mas a Rádio Favela em Belo Horizonte, que virou filme e tudo, foram violências de quebrar tudo, bater nas pessoas... em violência policial muito grande, quanto a uma mídia alternativa. Então, e nós não temos um projeto governamental sério para apoio às rádios comunitárias, e, ao contrário, temos uma enorme timidez, né, um acanhamento do governo diante desse poder. Tem sido a estratégia do PT a busca do não confronto com esses poderes fáticos reais, é uma busca de frequentar esses poderes para buscar algum tipo de apoio, como se isso não tivesse consequências políticas, que desse margem para o governo. Acho que é uma linha política, né, que tenta se diferenciar dessas outras governos latino-americanos, porque para enfrentar esse poder... a esses poderes, e o governo teria que se acercar mais aos movimentos populares. E o governo tem medo disso.
So eine Medien, so ein Bruch des Medienmonopols hat nicht nur in Argentinien stattgefunden, sondern auch beispielsweise in Venezuela oder in Ecuador, in Ländern, wo Regierungen, die an der Macht sind, die näher an der Basis dran sind. wo man sich getraut hat, die Eliten, die ja mit viel Macht dort bis dahin die Medien kontrolliert haben, diesen Eliten entgegenzutreten. Brasilien ist einen ganz anderen Weg gegangen. Es ist dort im Gegenteil schwer, zum Beispiel Gemeinderadios aufrechtzuerhalten. In Santa Marta in Rio wurde als erstes, als dort die Befriedungspolizei in das Gebiet einmarschiert ist, wurde als erstes das Gemeinderadio geschlossen, obwohl dieses Radio nicht mal extrem links war, sondern einfach genutzt wurde, um in der Gemeinde Informationen zu verbreiten. Leute haben Gedichte aufgesagt, man hat es genutzt, um Gesundheitsinformationen weiterzugeben. Und trotzdem wurde dieses Radio geschlossen. Der Hauptverantwortliche des Radios wurde sogar dazu verurteilt, ein Jahr lang an ein psychiatrisches Krankenhaus den Wert eines Grundwarenkorbs zu bezahlen. Das sind diese Warenkörbe, die man zum Leben braucht, die die brasilianische Regierung festlegt. Und weil er selbst sich das natürlich nicht leisten konnte als Favela-Bewohner, hat sich ein Freundeskreis gesammelt, der jetzt diesen Wert sozusagen für ihn bezahlt und diese Strafe für ihn bezahlt. Ähnliches ist beim Rádio Favela in Belo Horizonte in Minas Gerais passiert, wo man mit Polizeigewalt und auch sonst mit viel Gewalt auf das Radio losgegangen ist, dort Dinge zerstört hat und Ähnliches. Es gibt einfach derzeit viel Gewalt gegen alternative Medien. Und das Brechen dieses Medienmonopols ist leider kein Projekt der jetzigen Regierung. Die Regierung zieht sich viel mehr zurück und möchte sich nicht in so einen Konflikt begeben. Sie fährt eine Strategie der Nicht-Konfrontation. Vielmehr geht sie auf diese Medien zu und sucht dort auch noch Unterstützung, als hätte diese Art von Aktion keinerlei politische Bedeutung und keinerlei politische Konsequenzen. Das heißt, sie hat einen völlig anderen Weg eingeschlagen als andere lateinamerikanische Regierungen. Und warum? Vor allem deshalb, weil sie sich nicht den sozialen Bewegungen weiter annähern möchte, was sie aber müsste, wenn sie auf so ein Projekt des Brechens des Medienmonopols zugehen wollte.
Só queria complementar também, concordando com a fala da Sônia, de que tem no Brasil hoje, como ela também havia dito sobre a mídia ninja, tem um movimento também da Casa Fora do Eixo, que são jovens que têm um trabalho midiático fantástico, assim, consegue dialogar com grande parte da população brasileira, urbana, inclusive, que acessa a mídia, a internet. E é um movimento que tem uma ligação com um movimento cultural forte também. Então pode se despontar, talvez, no Brasil, esse movimento pela democratização da mídia. Já tem um projeto de lei pela democratização da mídia, principalmente organizado pelos próprios sindicatos de jornalistas, é o caso de Minas, né? De vários jornalistas que sofreram censura política, por exemplo, em Minas, o candidato à presidência, Aécio Neves, que dominava de tal forma a mídia mineira, de todas as suas formas, rádio, TV e jornais escritos, que ele consolidou uma hegemonia no Estado, né? Para nós derrotar politicamente ele foi um esforço de 12 anos, né? Ele chegou bem perto das eleições, de ganhar as eleições, mas perdeu no seu estado de origem, onde governou por 8 anos.
Ich möchte auch ergänzen, dass es eben in Brasilien tatsächlich, wie die Sonja schon sagt, eine breite Beteiligung, auch gerade von den Jugendlichen, an der Media Ninja und alternativen Medien gegeben hat. Und es war eine äußerst spannende Bewegung, weil sie vor allem auch kulturelle Elemente und Identität mit aufgenommen hat. Und es gab tatsächlich eine breite Bewegung, auch vor allem von der Gewerkschaft von kritischen Journalisten zur Demokratisierung der Medien, weil die war unbedingt nötig. Das kann man auch am Beispiel des Präsidentschaftskandidaten Aécio Neves sehen, der aus Minas Gerais kam und der dort über 12 Jahre lang den Bundesstaat dominiert hat und sozusagen ein Medienmonopol aufgebaut hat. Und gegen dieses Medienmonopol hat sich die Bevölkerung auch besonders in Minas gestellt. Und er hat eben auch in seinem eigenen Bundesland, das war das Ergebnis der Wahlen, verloren. Das war auch ein Ergebnis dieses Protests.
Então esse é um movimento que tende a crescer pela democratização da informação no país e até pela internet, o acesso à internet como um contraponto. Vai destacar também que nas manifestações todas as emissoras eram rechaçadas. Elas eram expulsas das manifestações e algumas teve até carros virados e queimados. Então, aquela juventude também expressava uma indignação com a forma de manipulação da informação no país.
Ja, und er sagt eben auch, dass eben klar, dass durch den Zugang des Internets einfach diese Protestbewegung auch einen ganz anderen Schwung genommen hat. Und das war ja auch deswegen wichtig, weil die alternativen Medien alle ausgeschlossen wurden aus der öffentlichen publiken Berichterstattung. Und nur deswegen konnten dann eben auch ein anderer Blick auf die Protestbewegung an die breite Bevölkerung weitergegeben werden, wie zum Beispiel die Gewalt an die teilnehmenden Protestierer, die Gewalt gegen Medienleute, Journalisten, die umgestürzten Autos und die Gewalt, die sich in den Städten entwickelt hat.
Ich glaube, was er auch noch sagen wollte, war, dass die traditionellen Medien in den Demonstrationen zurückgewiesen wurden. Also sie sind da nicht reingelassen worden und wurden eben auch erkannt von der Bewegung, dass das ein Problem ist, die Medien in diesem Land. Ja, wir müssen das jetzt eigentlich schon dabei belassen, aber Sonja würde gerne noch was dazu sagen.
Ja, warte mal. Nos outros países onde houve enfrentamento do governo executivo com a mídia, a situação da mídia, do poder da mídia era exatamente o mesmo do Brasil, o enraizamento dela no sistema político, porque as subsidiárias distribuidoras da Rede Globo, elas estão todas nas mãos dos políticos que estão no legislativo. Embora isso seja proibido por lei, eles colocam alguém no nome deles, mas são todas elas de deputados. Então, o enfrentamento com a mídia é um enfrentamento também com o parlamento.
Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern von der Konstellation her genau die gleiche Situation war wie die Konstellation mit den Medien in Brasilien. In Brasilien ist es so, dass die Medien, die angeschlossen sind, die an das Netzwerk von Globo, dem großen brasilianischen Medienmonopol, alle kleineren Medien, die daran angeschlossen sind, sind in der Hand von Politikern, hauptsächlich von Abgeordneten. Obwohl das eigentlich verboten ist, ist das nach wie vor der Fall. Was bedeutet, dass wenn man sich gegen diese großen Medien stellt, dann stellt man sich im Prinzip auch gegen das Parlament.
Also die Gewaltenteilung in Brasilien, damit ist es nicht so weit her. Das hat gute Gründe, wieso das in gesellschaftlichen, in demokratischen Staaten eigentlich ein sehr wichtiges Element ist. Es sieht so aus, parece que a separação das diferentes poderes, no legislativo, judicativo, executivo e a mídia, não é muito expressado lá no Brasil, não tem muita separação, e acho que isso é uma característica muito importante para democracias. Temos que fechar aqui o programa, temos uma hora e todo mundo tem fome, então vamos comer. Muito obrigado pela participação dos convidados, dos intérpretes.
Muito obrigada, Anete, que me interpretou perfeitamente.
Bom, vamos lá. Muito obrigado.
Agradecer também o espaço de poder falar com o povo alemão através da rádio e Estamos muito felizes de poder estar.
Danke auch seitens des MST, dass ich hier meine Stimme hatte, den Deutschen aufzusprechen. Danke.
Oh, komm her. Obrigado.